Auch heute Abend dürfen wir uns wieder grüßen hier in unserer Bibelstunde, wo wir in der Betrachtung des ersten Thessalonischer Briefes Fortsetzung machen wollen. Und zwar lesen wir aus dem ersten Thessalonischer Brief, aus dem vierten Kapitel, von Vers 13 ab. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und den Zeitpunkt betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Soweit zunächst Gottes Wort. In diesem vorlesenen Abschnitt kommen wir zu einer Schwerpunktaussage des Thessalonischer Briefes. Man hat oft mit Recht gesagt, dass wir wohl in jedem der Briefe, die wir im Neuen Testament haben, auch so einen bestimmten Grundgedanken finden, der gleichsam diesen Brief bestimmt. In einigen Briefen ist das auch gar nicht so schwer festzustellen. Denken wir an den Römerbrief, dann ist es sehr leicht zu erkennen, dass wir hier die Rechtfertigung in Christo haben. Oder wenn wir an den Korintherbrief denken, hier geht es wohl in erster Linie um die praktische Heiligung, Heiligung in Christo. Hier im Thessalonischer Brief haben wir einen anderen Grundgedanken, den man vielleicht unter die Worte stellen könnte, unsere Hoffnung in Christo. Das ist eigentlich die Frage, mit der sich der Apostel hier in diesem Brief in ganz besonderer Weise beschäftigt. Diese Frage im Blick auf unsere Hoffnung war notwendig geworden aufgrund einer gewissen Unsicherheit, die es damals hier in dieser Gemeinde in Thessalonich gegeben hat. Im Blick auf ihr Heil und im Blick auf ihre Errettung waren diese Gläubigen in völliger Überzeugung. Paulus spricht am Anfang dieses Briefes von dieser Glaubensgewissheit, die auch bei ihnen vorhanden war. Sie lebten sogar in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus. Er sagt das am Ende des ersten Kapitels, wo wir das in diesen wenigen Worten zusammengefasst finden, wo der Apostel ihnen das schöne Zeugnis ausstellt, Ihr habt euch zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wir sehen also, hier war Bekehrung, hier war Dienst und hier war Erwartung. Diese Erwartung war sogar sehr lebendig. Denn in den ersten Versen des Briefes heißt es, im Blick auf ihre Glaubenszuversicht, bei ihnen war das Ausharren der Hoffnung auf den Herrn Jesu hin. Also wir dürfen schon sagen, da war absolute Glaubensgewissheit und Glaubensüberzeugung. Wenn ich sage, es gab eine gewisse Unsicherheit, dann war das wohl in einem anderen Sinne zu verstehen. Denn diese Gläubigen, und so war das nicht nur in Thessalonich, sondern an vielen Orten, lebten in der Gewissheit, in der Erwartung, der Herr Jesus, der kann bald jeden Augenblick zurückkehren. Die Verkündigung, die wir in der Apostelgeschichte haben, deutet auch tatsächlich in diese Richtung. Aber nun waren einige Zeit vergangen, einige Gläubige waren vielleicht durch den Tod abgerufen worden. Und nun erhob sich die Frage, ja, wie ist das nun, wenn der Herr wiederkommt? Was geschieht dann mit den Entschlafenen? Was geschieht mit uns, den dann noch Lebenden? Das war gleichsam die offene Frage, um die es hier in diesem Abschnitt geht. Vielleicht hatte Paulus darüber nicht im Einzelnen geredet, aber die veränderte Situation, dass einzelne Gläubige abgerufen worden waren, veranlassten ihn nun, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Und damit kommt er gewiss auch unseren Bedürfnissen entgegen. Denn jeder von uns, der Abschied nehmen musste von einem seiner Lieben, wird immer wieder vor die Frage gestellt werden, ja, wie geht das weiter? Und hier haben wir eine ermunternde, eine sehr tröstende Belehrung und einen ganz trostreichen Hinweis, den uns der Apostel gibt, und zwar durch den Herrn Jesus. Und das ist so überaus wichtig, dass wir auch auf diese Ausdrucksweise achten, die wir hier in diesem Abschnitt finden. Der Apostel sagt, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Hier wird zunächst schon einmal von zwei Gruppen geredet. Es gibt Menschen, die haben eine lebendige Hoffnung. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, dass eine Hoffnung jeder Mensch hat. Aber es geht nicht nur darum, dass wir eine Hoffnung haben. Es geht um die lebendige Hoffnung. Denn streng genommen setzt sich das menschliche Leben aus immer neuen Hoffnungen zusammen. Eine Kette von Hoffnungen bestimmt das menschliche Leben. Und mit dem Tode hören alle menschlichen Hoffnungen auf. Und man darf wohl mit Recht sagen, wenn ein Mensch beerdigt wird, dann werden auch alle Hoffnungen dieses Menschen mit zu Grabe getragen. Also es geht nicht nur um Hoffnung, es geht um eine lebendige Hoffnung. Paulus oder das Wort Gottes unterscheidet ganz klar zwischen Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben, und er spricht hier in diesem Abschnitt von solchen, die keine lebendige Hoffnung haben. Und das ist der gewaltige Unterschied. Menschen mit Hoffnung, mit der lebendigen Hoffnung, dürfen freudig und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Menschen, die keine lebendige Hoffnung haben, sie schauen in eine dunkle Ungewissheit. Und ob sie es nun zugeben oder wahrhaben wollen, in Wirklichkeit fürchten sie sich vor der Tatsache des Todes. Ich habe Menschen kennengelernt, die auf keine Beerdigung gehen, die um jeden Friedhof einen weiten Bogen machen. Nur wollten sie auf keinen Fall an die Tatsache des Todes erinnert werden. Und doch gibt es in dieser Welt der Unsicherheit nichts, was so sicher ist, wie die Tatsache, dass wir sterben müssen. Denn das sagt uns Gottes Wort ganz klar, und das hat die Geschichte bewiesen bis zur heutigen Stunde, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben. Wenn hier das Wort Gesetz steht, dann dürfen wir sagen, es ist sogar ein Gesetz. Und zwar ein Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieser Gesetzmäßigkeit sind alle Menschen unterworfen. Von daher ist das auch immer wieder eine Frage gewesen, die Menschen bewegt hat und auch heute noch bewegt, ist tatsächlich mit dem Tode alles aus? Oder gibt es ein Weiterleben nach dem Tode? Wohl alle Religionen beschäftigen sich mit dieser Frage. Und sie ist sogar in den meisten Religionen eine der Hauptfragen überhaupt. Die Frage, was geschieht nach dem Tode? Ich denke, mit dieser Frage haben sich die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. Oder besser gesagt, seitdem der Tod wirksam geworden ist, so im Menschengeschlecht. Als Adam und Eva an der Bahre Abels gestanden haben, da wurde diese Frage aktuell. Was geschieht jetzt? Wie geht das weiter? Ist das das absolute Ende? Und von daher haben die Menschen immer wieder diese Frage aufgeworfen, was ist der Tod? Was geschieht durch den Tod? Geht es nach dem Tode weiter? Wenn wir dieser Frage einmal nachgehen würden im Alten Testament, dann würden wir feststellen, dass schon im Alten Testament es auch zwei Gruppen gegeben hat. Einmal Menschen, die aus der Glaubensüberzeugung heraus an eine Auferstehung geglaubt haben, während andere wieder davon überzeugt waren, dass es letztlich eine Frage ist, auf die man keine Antwort geben kann. Aber gerade die Glaubenszeugen im Alten Testament glaubten an eine Auferstehung. Es gibt viele Zeugnisse von dieser Glaubenserwartung. Ob es Abraham war, bei ihm wird es ausdrücklich betont, dass er an eine Auferstehung geglaubt hat. Im Neuen Testament wird ihm dieses Zeugnis ausgestellt, dass er tatsächlich an die Kraft Gottes geglaubt hat, der in der Lage war, das Nichtseiende zu rufen, der in der Lage war, auch aus dem Tode heraus zu erretten. Viele andere Glaubenszeugen lebten in dieser Erwartung. Ich erinnere nur an Josef, der damals in Ägypten war, der große Retter der Welt, der bei seinem Tode seine Brüder kommen ließ und er ließ sie schwören, dass sie seine Gebeine mitnehmen sollten in das Land der Verheißung. Und wir fragen uns mit Recht, was hat einen Josef veranlasst, das zu bestimmen oder von seinen Brüdern zu verlangen? Ich denke, die Antwort ist sehr einfach. Er glaubte an die Verheißung Gottes, dass er einmal dabei sein würde, wenn Gott seine Verheißungen letztlich wahr machen würde, die er auch wahr machen wird, wenn das Reich Gottes sichtbar in Erscheinung treten wird. Selbst bei Hiob, und hier nimmt man im Allgemeinen an, dass dieses Buch eigentlich das älteste Buch ist der Heiligen Schrift. Auch Hiob, obwohl er von manchen Gefühlen hin und her gerissen wurde in seiner Not, hielt fest an dem Auferstehungsglauben. Wir finden das in Kapitel 19, wo wir ein so wunderbares Zeugnis finden. Man kann diese Worte heute auf manchen Grabsteinen lesen. Da sagt dieser Mann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann sagt er weiter, und wenn auch dieses da, mein Fleisch, der Verwesung anheimfällt, so weiß ich doch und bin davon überzeugt, dass ich ihn aus meinem Fleisch heraus anschauen werde. Denn als Letzter wird er auf der Erde stehen. Hiob glaubte an die Auferstehung, dass er ihn sehen würde, dass er dabei sein würde. Das war Glaubensüberzeugung. Und hier fragen wir dann gewiss wieder mit Recht, woher nahmen diese Menschen des Alten Testamentes diese Glaubensüberzeugung, in der sie lebten und standen? War das nur Einbildung? War das nur Fantasie? Oder worauf gründete sich eine solche Überzeugung? Nun, auch diese Frage ist an sich leicht zu beantworten. Denn die Grundlage ihrer Glaubensüberzeugung war göttliche Offenbarung. Gott hatte es direkt oder indirekt gesagt und bezeugt durch die Propheten. Wenn wir an Daniel denken, haben wir eine direkte, unmittelbare Offenbarung, die ihm gegeben wurde am Ende seines Lebens, dass er hingehen sollte und ruhen, um dabei zu sein bei der Auferstehung. So sehen wir besonders bei dem Volke Israel eine Glaubensüberzeugung im Blick auf das Kommende. Sie glaubten an eine Auferstehung. Es war im Judentum später nur eine ganz, ganz kleine Minderheit, die die Auferstehung in Frage stellte. Und das waren die Sadduzäer. Wir würden sie heute als die liberale Theologie bezeichnen. Sie leugneten nicht nur die Auferstehung. Sie leugneten letztlich alles, was man nicht mit dem Verstande fassen und begreifen konnte. Nach ihrer Vorstellung gab es keinen Geist, keine Engel, keine Auferstehung. Das alles wurde von ihnen in Frage gestellt. Wir wissen, dass sie sogar den Herrn Jesus versuchten und die Auferstehung lächerlich machen wollten in diesem konstruierten Beispiel, wo ein Israelit gestorben war und nach dem Gesetz war dann die Frau verpflichtet oder der Bruder verpflichtet zu heiraten, und so hatte diese Frau 7 Brüder gehabt. Und wem gehört sie dann in der Auferstehung? Man wollte die Auferstehung damit lächerlich machen oder in den Widerspruch setzen zu den Aussagen des Wortes Gottes. Aber sehr bezeichnend ist dann die Antwort des Herrn Jesus, wenn er sagt: Ihr irret, weil ihr die Schriften nicht kennt. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Oder habt ihr das nie gelesen? Das, von dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs geredet wird. Gott ist ein Gott der Lebenden. denn für ihn leben alle. Das sollten wir nie übersehen. Für Gott leben alle. Und alle werden auch auferstehen. Natürlich nicht alle zur gleichen Zeit. Und da macht die Bibel einen sehr beachtenswerten Unterschied. Leider finden wir auch in unserer christlichen Belehrung oft einen ganz, ganz großen Mangel im Blick auf die Zukunftserwartung. Vielleicht ist es auf eine einseitige, unvollständige Belehrung zurückzuführen, dass es hier so viel Unweisheit gibt. Für viele Menschen auch im christlichen Raum, da glaubt man an den sogenannten jüngsten Tag, wo dann alle Menschen auferstehen und dann wird gerichtet, wer gut war, der kommt in den Himmel, ich sag's mal ganz primitiv, und wer schlecht war, der kommt in die Hölle. Und im Stillen rechnet man dann, dass man bei den Guten ist, weil man ja doch hier und da mal eine gute Gabe gegeben hat und ein gutes Werk getan hat. Und das ist christliche Glaubensüberzeugung. Meine Lieben, das ist eine ganz traurige Erwartung, wenn man nicht mehr weiß im Blick auf die Zukunft. Gottes Wort gibt gerade im Blick auf unsere Glaubenserwartung ganz, ganz klare Weisungen und Belehrungen. Schon der Herr Jesus redet von einer Auferstehung und gebraucht auch einen ganz neuen Begriff, den die Juden sogar bis dahin noch nicht einmal kannten. Er sprach von einer Herausauferstehung. Wir wissen, dass bei den Juden, besonders auch bei den Jüngern, zu der Frage geführt hat, die sie dem Herrn Jesus dann stellten, ja, was ist das überhaupt? Eine Herausauferstehung. Sie wussten wohl, es gibt eine Auferstehung. Und wahrscheinlich war bei ihnen diese Erwartung so, dass tatsächlich sie dachten, am Ende werden alle auferstehen. Der Herr belehrte sie, das wird anders sein. Es gibt tatsächlich eine Herausauferstehung, und zwar in dem Sinne, dass nur die Gläubigen auferweckt werden und die nicht in Christo Entschlafenen in den Gräbern bleiben. Das war schon durch den Herrn Jesus angedeutet worden. Und später wird das auch bestätigt. Und zwar in der Offenbarung. In der Offenbarung wird mit aller Deutlichkeit eine Glückseligkeit ausgesprochen im Blick auf die, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Und es wird ausdrücklich betont, die anderen der Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Also wir merken schon, wir müssen uns von diesem weit verbreiteten Gedanken freimachen, dass alle Menschen auf einmal auferweckt werden. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel spricht von einer ersten Auferweckung oder Auferstehung. Und das sind jene, die dann teilhaben werden an den Segnungen des kommenden Reiches Gottes. Streng genommen ist sogar diese erste Auferstehung nicht nur vor dem 1000-Jährigen, sondern wenn wir aufmerksam die Bibel lesen und dieser Frage einmal nachgehen, könnte man sogar sagen, die erste Auferstehung hat begonnen. Und zwar mit der Auferstehung des Herrn Jesus. Denn der Erstling ist der Christus, sodann die, welche des Christus sind. So sagt es Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Es gibt wohl im Neuen Testament keine Belehrung, die so umfassend ist im Blick auf die Auferstehung wie Kapitel 15 im Korintherbrief. Hier ging es zunächst einmal grundsätzlich um die Frage, gibt es eine Auferstehung oder nicht? Sie wurde damals sogar von einigen in der Christengemeinde geleugnet. Wir wissen nicht, was sie veranlasst hat, die Auferstehung zu leugnen. Vielleicht in dem Sinne, dass sie der Meinung waren, es gibt keine leibliche Auferstehung, sondern nur eine geistliche. Gewiss gibt es auch eine geistliche Auferstehung. Davon redet die Bibel an vielen Stellen. Der Epheserbrief zeigt uns die geistliche Auferstehung. Israel wird einmal geistlich auch auferstehen. Es gibt manche Zeugnisse, die davon reden. Denn nach dem Epheserbrief ist die ganze Welt und die ganze Menschheit ein riesengroßer Friedhof. Alle Menschen sind tot in Sünden und Übertretung. Und die Kraft Gottes ist in der Lage, Menschen herauszuholen. Jede Bekehrung, meine Lieben, ist ein Lebendigwerden der Menschen. Wir sollten das nie übersehen. Denn dieser, mein Sohn, war tot. So heißt es in diesem bekannten Gleichnis Lukas 15. Und er lebt jetzt. Nun, der hat vorher auch gelebt. Aber er war tot für den Vater. Und so sind alle Menschen tot für Gott. Aber der Herr macht sie lebendig. Durch die Kraft des Geistes erleben wir immer wieder, wie Menschen lebendig gemacht werden. Durch die Wiedergeburt, das ist die geistliche Auferstehung, da werden Menschen aus dem Tode herausgeholt. Und ich möchte sagen, das ist immer wieder ein ganz neues, großes, gewaltiges Wunder. Wenn Menschen so aus dem geistlichen Tode herausgeholt werden, um lebendig gemacht zu werden mit dem Christus. Denn, sagt Paulus im Epheserbrief, die gleiche Kraft, die wirksam geworden ist im Blick auf den Christus, ist auch wirksam im Blick auf jeden Glaubenden. Es ist Gottes Kraft, die uns herausholt. Aber es bleibt nicht nur bei der geistlichen Auferstehung oder Erneuerung. Wir wissen, dass Gottes Wort auch noch mehr sagt. Denn unser Bürgertum, im Philipperbrief wird das bezeugt, ist in den Himmel. Von woher wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten, der diesen Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit seines Leibes. Also nicht nur geistliche Auferstehung, geistliche Erneuerung, sondern wir werden auch einmal einen ganz, ganz neuen Herrlichkeitsleib tragen. Der ist uns zugesagt, der ist uns verheißen. Und Paulus sieht im Römerbrief Kapitel 8 in der Gabe des Heiligen Geistes den Beweis, dass wir das einmal erleben werden, so viele wir des Christus sind. Denn, sagt er, wenn der Geist dessen, der Christum aus den Toten auferweckt hat, in euch ist, dann wird der, der Christum lebendig gemacht, eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Eine ganz klare Aussage im Blick dafür, dass es nicht nur eine Auferstehung gibt, sondern eine Herausauferstehung zur Gleichförmigkeit mit dem Christus. Denn das war das Ziel Gottes schon vor ewigen Zeiten. So sagt er es ebenfalls in Römer 8. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei inmitten vieler Brüder. Da haben wir die Gemeinschaft der Heiligen, der Erlösten. Und in dieser Gemeinschaft, da nimmt der Herr zweifellos den Ersten, den bevorzugtesten und erhabensten Platz ein. Nun hier in Thessalonich war man nun doch in einer gewissen Unsicherheit, Ja, wie geht das denn? Man erwartete den Herrn. Und da sagt der Apostel hier ein ganz, ganz bedeutungsvolles Wort. Er sagt in Vers 14, wir sind nicht oder gehören nicht zu solchen, die keine Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung auf Christus. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Wir sollten diesen Vers sehr aufmerksam lesen. Es gibt manche Verse in der Bibel, die wir sehr leichtfertig überlesen. Hier sollten wir schon besonders auch auf die letzte Aussage achten. Paulus sagt hier, man könnte sagen, eine Art Glaubensbekenntnis. Wir glauben. Davon sind wir überzeugt. Glaube ist immer Überzeugung, biblischer Glaube. In der Welt hat das Wort Glaube natürlich oft eine ganz andere Bedeutung. Da weist es oft auch auf eine gewisse Unsicherheit hin. Das biblische Wort Glaube weist immer auf Gewissheit hin, auf Überzeugung. Denn der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Glaube gründet sich auf Offenbarung. Und das sagt Paulus hier, denn wir glauben, erstens, dass Jesus Christus gestorben ist. Wenn wir das 15. Kapitel im Korintherbrief hinzunehmen, wird diese Aussage noch etwas erweitert. Wir haben fast die gleiche Aussage, nur mit dem Unterschied, dass es dort heißt, dass unser Evangelium, das ihr angenommen habt, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das ist die erste Aussage. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. Er ist nicht nur gestorben. Gestorben ist jeder Mensch. Meine Lieben, diese Aussage besagt überhaupt nichts. Denn Milliarden Menschen sind gestorben. Der Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Entscheidende. Zu glauben, dass der Jesus gestorben ist, das bringt überhaupt nichts. Wir müssen überzeugt sein, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Zu glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, nützt uns auch noch nichts. Wir müssen wissen, oder ich muss wissen, er ist für meine Sünden gestorben. Wir pauschalieren das oft so oft. Wir sprechen von einem Heiland der Welt. Wir sprechen davon, dass er für die Sünden der Welt gestorben ist. Aber wir müssen uns selbst als Sünder sehen, erkennen und bekennen. Und dann müssen wir das annehmen, was er nicht nur für die Welt, sondern für mich getan hat. Dann ist das entscheidend, dass wir an ein persönliches Werk glauben, das für uns, für mich geschehen ist. Das ist entscheidend, ausschlaggebend. Paulus bringt das hier in diesem Glaubensbekenntnis deutlich zum Ausdruck. Wir glauben, dass Jesus gestorben, dass er aber auch auferstanden ist. Lieben, da kommen schon die ersten Zweifel bei manchen, ob er auferstanden ist oder nicht. Meine Lieben, wenn er nicht auferstanden ist, diese Frage müssen wir dann als Gegenfrage stellen. Dann ist der christliche Glaube der größte Betrug der Weltgeschichte. Die größte Torheit, die es überhaupt gibt und geben kann. Das sagt Paulus an anderer Stelle mit aller Deutlichkeit. Denn dann sind wir alle noch in unseren Sünden. Dann gibt es keine Erwartung, keine Hoffnung. Dann sind alle, die in Christus entschlafen sind, verloren. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, fällt der gesamte christliche Glaube wie ein Kartenhaus in sich selbst zusammen. weil das eine ganz entscheidende Grundsatzaussage des Wortes Gottes ist. Mit dieser Tatsache möchte ich behaupten, fällt und steht der christliche Glaube. Entweder er ist auferstanden, dann stimmt alles, was Gottes Wort sagt. Oder er ist nicht auferstanden, dann stimmt alles nicht, was in diesem Wort steht. An dieser Frage entscheidet sich der Glaube. Denn er ist um unserer Sünde wegen gestorben, aber unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Merken wir, wie entscheidend dieser Glaube ist. Aber Paulus sagt noch ein drittes. Und das ist hier sehr entscheidend. Also, weil das so ist, wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Und das ist eine Aussage, da sollten wir schon einmal ernstlich hier diese Aussage überdenken. Es wird hier von solchen geredet, die durch Jesum entschlafen. Hier wird nicht vom Sterben geredet, obwohl es sich zweifellos um das leibliche Sterben handelt, wie wir oft sagen. Aber die Bibel macht hier tatsächlich einen beachtenswerten Unterschied. Im Blick auf die Gläubigen redet die Bibel von einem Entschlafen in Christus. Von einem Verbundensein mit dem Christus. Denn das liegt hier in dieser Aussage gleichsam verborgen. Aber der Apostel geht noch weiter und sagt, Gott wird die durch Christum Entschlafenen mit ihm bringen. Wobei die Frage hier nicht zunächst in den Vordergrund tritt, wann das sein wird. Aber in den nachfolgenden Versen wird das deutlich. Wenn wir weiterlesen würden in Kapitel 5, dann wird das deutlich. Sie werden einmal mit dem Christus kommen, und zwar am Tage des Herrn. Dann kommen sie mit ihm. Aber das löst jetzt, oder das führt zu einer Frage. Wie können sie mit dem Christus kommen, wenn sie nicht vorher zu ihm gegangen sind? Das ist die Frage, die sich tatsächlich hier an dieser Stelle für uns steht. Ich sage noch einmal, die Bibel sagt das ganz klar hier, an dieser Stelle. Und wir müssen es so lesen, wie es hier steht. Gott wird die durch Christum Entschlafenen mit ihm bringen. Sie kommen mit ihm. Aber wenn sie mit ihm kommen, und dabei handelt es sich wohl zwar um andere Stellen hinzuzunehmen, an jenem Tage oder an jenem Augenblick, wo er tatsächlich wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Aber wie kommen sie vorher zu ihm? Das ist die Frage. Und auf diese Frage gibt uns der Apostel Paulus an zwei Stellen eine Antwort. Die erste Aussage, in der Reihenfolge ist es die zweite, finden wir hier im Thessalonischer Brief und die andere Aussage im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich möchte zunächst auf die Stelle in 1. Korinther 15 hinweisen, weil hier die Aussage vielleicht noch deutlicher ist. Und da sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir haben uns heute Nachmittag mit den Brüdern hier zusammen auch über den Begriff Geheimnis unterhalten. Er bedarf einer kleinen und kurzen Erklärung. Wenn wir im Neuen Testament diesen Begriff oder dieses Wort Geheimnis finden, dann bedeutet das nicht, dass es sich nur um eine geheimnisvolle Sache handelt, obwohl das zweifellos auch stimmt. Sondern Geheimnis bedeutet hier, wie an vielen anderen Stellen, dass es sich um ein Ereignis handelt, das vorher nicht bekannt war. Paulus empfing manche Offenbarungen durch die Kraft des Heiligen Geistes, die man bis dahin nicht kannte. Schon der Herr Jesus hatte die Jünger darauf aufmerksam gemacht, dass er ihnen vieles zu sagen hatte, aber sie konnten es nicht fassen. Auch das, was Paulus nun hier in 1. Korinther 15 sagt, war ein Geheimnis, das war völlig unbekannt. Das kannte man nicht. Und worin besteht das Geheimnis? Er sagt, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und zwar in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten in Christo werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wenn hier von den Posaunen geredet wird, dann ist das nicht der gleiche Ausdruck wie in der Offenbarung. Also wir sollten hier nicht an die Posaunen denken, von denen wir in Offenbarung 6 anlesen. Das ist ein ganz anderer Gedanke, auch ein ganz anderes Wort. Hier geht es um die Posaune, um den Befehl Gottes, um den Befehl des Herrn. Diese Aussage finden wir auch hier in Kapitel 4 des Thessalonischer Briefes. Auch da wird jetzt dieses Geheimnis, das verborgen war, im Einzelnen erklärt. Die Übersetzer der Bibel haben das sogar kenntlich gemacht. In einigen Übersetzungen wird zum Beispiel dieser Abschnitt hier von Vers 15 bis Vers 18 in Klammern gesetzt. Das ist damals ganz bewusst geschehen. Wir haben auch noch andere Abschnitte in der Bibel, wo wir solche Klammern haben, solche Zwischensätze, wie man das sagt. Diese Zwischensätze sind Erklärungen. Denn der eigentliche Gedanke müsste in Kapitel 5, Vers 1 weitergeführt werden, was in Vers 14 steht. Da heißt es hier, ich lese diesen Satz jetzt einmal ohne den Zwischensatz, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Und jetzt müsste man normalerweise Kapitel 5, Vers 1 lesen. Was aber diesen Zeitpunkt betrifft, da ist es nicht nötig, dass ich euch darüber schreibe. Das wisst ihr, wann das sein wird, wo der Herr in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Aber ich sagte, diese Frage, was geschieht vorher? Das wird nun in Vers 15 bis Vers 18 im Einzelnen erklärt. Das ist die Erklärung des Geheimnisses. Und das kannte man nicht, das wusste man nicht. Diese Belehrungen sind ganz neu. Und da sagt Paulus, denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn. Auch das ist bezeichnet. Hier weist er auf ein Wort des Herrn hin. Es ist schon bezeichnend, dass wir hier nicht nur lesen ein Wort des Herrn Jesus, ein Wort des Herrn, des erhobenen Herrn, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Denn Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Hier spricht gleichsam der erhöhte Christus, der Herr. Also nicht nur der Herr Jesus, der sprach auch, als er auf der Erde war. Aber hier spricht der Herr vom Himmel her, dem Gott alle Macht gegeben hat, auch über das Totenreich. Denn so stellt sich der Herr in Offenbarung 1 vor, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wer die Schlüssel hat, schließt auf. Wer die Schlüssel von diesem Raum hat, der kann hier aufschließen. Und der Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches. Er kann aufschließen. Er kann herausholen, wie es ihm beliebt. Diese Macht hat er. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und hier ist es der auferstandene Herr, der Paulus diese Weisungen gegeben hat, der diese Offenbarungen geschenkt hat, dass wir, die übrig gebliebenen bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Mit anderen Worten, es verpasst keiner den Augenblick. Ob man jetzt entschlafen ist oder ob man noch lebt, wenn der Herr wiederkommt, keiner verpasst den Augenblick. Denn ob wir entschlafen sind oder ob wir leben, wir alle nehmen teil an diesem Augenblick. Hier wird sogar eine Reihenfolge vorgestellt, wie es dann sich im Einzelnen vollzieht. Denn, und das Wörtchen denn ist immer eine Begründung, wir sollten auch darauf achten, wie oft finden wir dieses Wörtchen denn, und dann kommt die bestimmende Aussage. Drei Dinge werden jetzt gesagt, denn der Herr selbst wird kommen, und zwar mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes vom Himmel. Drei Aussagen, die etwas deutlich machen von der Macht, Autorität des Herrn Jesus. Und zwar in seinem Charakter als der, der tot war und jetzt lebt. Oder als der verherrlichte Menschensohn. Er kommt mit gebietendem Zuruf. Auf diese Tatsache wies der Herr schon in Johannes 5 hin. Denn der Augenblick wird kommen, wo die Stimme des Sohnes Gottes in die Gräber dringen wird. Er wird gebieten. Und wenn er gebietet, gibt es niemand, der ihm wehren kann. Dann werden wir, sagt er, zuerst werden die Toten auferstehen, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Hier haben wir die sogenannte Entrückung. Meine Lieben, die Entrückung, wie wir sie oft nennen, ist eigentlich ein Vielfaches. Sie ist zum Beispiel als erstes ein Entrücktwerden oder ein Weggerücktwerden. Wir werden weggerückt. Und zwar aus all der Not, aus all den Problemen dieser Welt, die es mehr oder weniger im Leben eines Menschen gibt. Das alles werden wir zurücklassen. Denn in diesem Leben seufzen wir, gewiss nicht jeden Tag, aber innerlich empfinden wir das, so sagt es Paulus im Römerbrief. In diesem Leibe seufzen wir, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und manche von uns, die durch schwere Übungen, durch schwere Prüfungen und Leid gehen, bei ihnen wird dieses Seufzen immer stärker. Denn wir wissen, dass es durch viele und manche Leiden geht. Und doch wissen wir auch, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit den zukünftigen Herrlichkeiten. Denn die Entrückung ist nicht nur ein Weggerücktwerden aus allen Übungen, Prüfungen und Leiden dieser Zeit. Es ist gleichzeitig ein Hingerücktwerden zu dem Christus hin. Das war die Erwartung eines Apostels Paulus. Und wenn er im Philipperbrief diese bekannten Worte ausspricht, ich habe Lust abzuscheiden, dann war das nicht in erster Linie der Wunsch oder der Gedanke, den Leiden zu entfliehen. Dann war das der eigentliche, tiefste Grund, um bei Christum zu sein. Das ist, sagt er, weit, weit besser. Aber das Bleiben im Fleische ist notwendig. Paulus war bereit, das eine mit Freuden anzunehmen. das andere aber auch zu ertragen, wenn es Gottes Wille war. Wir spüren etwas von der Glaubensüberzeugung dieses Mannes. Er wurde in dieser Glaubensüberzeugung auch immer wieder neu gestärkt. Er schaute aufwärts, er schaute auf dieses herrliche Ziel. Und das war Christus. Darum konnte er auch sagen, mein Leben ist Christus. Das ist mein Element, mein Lebenselement. Und in dieser freudigen Erwartung lebe ich. Hier heißt es, wir werden ihm entgegengerückt werden in die Wolken, um alle Zeit bei ihm zu sein. Ich sagte in diesen Tagen schon, selbst die engste und innigste Gemeinschaft, die es in diesem Leben gibt, und das ist bekanntlich die Ehe, ist nur von begrenzter Dauer. Das ist nur eine kurze Zeit. Aber hier heißt es, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. So wird die Entrückung ein ganz gewaltiges Ereignis sein, und zwar ein Beweis für die Kraft und für die Macht und für den Sieg des Herrn. Von daher vielleicht auch der Hinweis in Wolken dem Herrn entgegen. Wir finden diesen Ausdruck ja bekanntlich auch an anderer Stelle, in Wolken dem Herrn entgegen in der Luft. Die Wolke weist oft auf die Gegenwart Gottes hin, schon im Alten Testament. Und hier der Hinweis Luft weist vielleicht auch auf den Machtbereich des Teufels hin. Denn von dem wird gesagt, dass er diesen Machtbereich besitzt. Der große Widersacher, der Gott dieser Welt. Er muss zusehen, wie der Machtruf des Herrn die Seinen herausruft, wie sie weggerückt, hingerückt werden, ihm entgegengerückt werden. Wir haben im Alten Testament ja ein sehr schönes Bild, wir kennen es gewiss alle, soweit wir mit dem Alten Testament vertraut sind, und zwar in Henoch. Henoch heißt es, wandelte mit Gott. Und er wurde entrückt. Und er wurde nicht mehr gefunden. Ein wunderbares Beispiel. Er wurde vor der Flut entrückt. Nun, das ist an sich noch kein Beweis, dass auch wir vor der Flut, vor dem Gericht entrückt werden. Aber gerade der Thessalonischer Brief macht das sehr deutlich, dass die Entrückung vor der großen Drangsalzeit stattfinden wird. Und so der Gnade schenkt, wollen wir uns mit dieser Frage morgen Nachmittag etwas beschäftigen. Denn sie ist aus dem Thessalonischer Brief, man darf wohl sagen, mit Bestimmtheit zu sagen, dass die Entrückung nicht nach der Drangsalzeit, sondern vor der Drangsalzeit stattfinden wird. Es ist ebenso eine ganz, ganz große Torheit, die heute weit verbreitet wird, auch in gläubigen Kreisen, indem man von einer sogenannten Auswahlentrückung redet. Die Bibel kennt das nicht. Die Bibel kennt diesen Begriff Auswahlentrückung in dem Sinne nicht, wie man heute behauptet, dass nur die teilnehmen werden, die einen besonderen Heiligungsstand erreicht haben. Meine Lieben, dann wäre von uns keiner dabei. Den Stand haben wir alle nicht erreicht. Den wird keiner erreichen. Denn wir sind alle Geheiligte in Christus. Und wir sind aufgrund der Heiligung und aufgrund des Erlösungswerkes Glieder seines Leibes geworden und nicht aufgrund unserer Anstrengung. Merken wir, das ist entscheidend. Nicht der Heiligungsstand, sondern die Tatsache, ob wir des Christus sind. Und ein Mensch wird des Christus nicht durch seine Anstrengungen, sondern durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu. Durch das eine Opfer werden wir erlöst und Glieder seines Leides. Der Gedanke der Auswahl, Entrückung, in dem Sinne, wie ich es eben sagte, steht im absoluten Widerspruch zu den Belehrungen des Wortes Gottes. Allein schon der Gedanke, dass ein Teil des Leibes entrückt und ein anderer Teil zurückblieb, widerspricht jeder Logik. Überlegen wir uns das einmal. Wenn der Herr seinen Leib in der Herrlichkeit zur Darstellung bringt, dann ist er vollständig. Und da fehlt nichts. Da fehlt kein Glied. Alle werden dabei sein. Nur ist die Frage, und das ist die wichtigste Frage, ob wir Glieder des Leibes sind. Ob wir wirklich eine klare Entscheidung im Leben vollzogen haben. Wir sollten nie das Fragezeichen hinter das Handeln Gottes setzen, sondern wir sollten das Fragezeichen hinter unser Leben stellen. Ob wir eine bewusste, klare Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, das ist die Frage. Da sollten wir uns ernstlich prüfen. Habe ich wirklich persönlich den Herrn als meinen Erlöser im Glauben angenommen? Oder begnüge ich mich mit einem christlichen Leben? Oder vielleicht sogar mit der Taufe? Ich möchte hier nichts gegen die Taufe sagen, aber das reicht nicht aus. Damit wird man kein Glied am Leibe Christi. Damit wird man unter Umständen Glied in einer Gemeinschaft, aber nicht am Leibe Christi. Die Zugehörigkeit zum Leibe Christi wird bestimmt durch die persönliche Glaubensentscheidung. Und die muss jeder bewusst vollziehen. Und das ist eine Frage, die ich jedem stellen möchte, der sich da noch nicht so ganz sicher weiß. Du musst diese Entscheidung treffen, sonst gehörst du nicht zum Leibe Jesu Christi. Und wenn du nicht dazu gehörst, dann steht das mit Bestimmtheit fest, dass du nicht dabei bist, wenn er wiederkommt mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels. Wir sehen also, es ist schon eine Entscheidungsfrage, die uns alle berührt, die wir eine lebendige Hoffnung haben, wir dürfen freudig diesem Augenblick entgegengehen. Und wenn diese Entscheidung noch nicht vollzogen worden ist, dann ist es eine ganz, ganz ernste Sache. Ich möchte sogar behaupten, die ernsteste Sache, die es überhaupt gibt. Denn wann kann er wiederkommen? Wann kommt er überhaupt? Wann findet die Entrückung statt? Lieben, es gibt im Blick auf die Entrückung keine Zeitangabe. Und die Bibel sagt mit aller Deutlichkeit, dass es ganz plötzlich unerwartet sein kann. Und die Bibel sagt ebenso klar und unmissverständlich, dass keine Ereignisse dieser Welt notwendig sind, dass der Herr zur Entrückung kommt. Zur Aufrichtung seines Reiches sind manche Dinge notwendig. Er wird nicht kommen, bevor nicht der Antichrist geoffenbart worden ist, zur Aufrichtung seines Reiches. Aber im Blick auf die Entrückung finden wir das nicht. Das kann heute sein. Das spricht streng genommen nichts dagegen. Entscheidend ist nur eine Frage. Und die können wir nie beantworten. Wenn das letzte Glied hinzugefügt. Auch das sagt Paulus im Römerbrief, denn ich will nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, dass die Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Wir sind davon überzeugt, die Vollzahl ist der Leib des Christus. Das sind die, die des Christus sind. Dann kommt er. Wann es ist, wissen wir nicht. Von daher sollten wir immer, auch heute, für diesen Augenblick bereit sein.